Hallo Johanna.
Hallo Lisa.
Herzlich willkommen
zu unserer ersten Podcast-Folge. Das ist aufregend.
Sehr aufregend.
Wir begrüßen auch alle unsere potenziellen Zuhörer an dieser Stelle.
Wir hoffen, ihr seid sehr zahlreich.
Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Ja, was haben wir vor mit diesem Podcast? Wir haben ihn Semikolon genannt. Ich habe so ein bisschen recherchiert und ich habe einen sehr schönen Satz dazu gefunden. Und zwar hat jemand geschrieben, ein Semikolon repräsentiert einen Satz, den der Autor beenden möchte, aber sich dazu entschieden hat, es nicht zu tun. Dieser Autor, Lisa, bist du. Und der Satz ist dein Leben.
Ah.
Ist vielleicht auch ein bisschen kitschig, aber ich habe gedacht, es passt eigentlich ganz gut zu unserem Podcast, weil wir den ja noch gar nicht so richtig planen wollten, sondern einfach gucken wollen, was sich so ergibt und uns einfach über unsere Leidenschaft austauschen wollen, nämlich die Bücher.
Genau.
Geplant ist, dass wir regelmäßig einen Podcast hochladen und uns darüber unterhalten, was wir in letzter Zeit gelesen haben, was uns daran gefallen hat, was uns bewegt hat und dann vielleicht sogar noch ein Thema in die Folge mit aufzunehmen. Heute sprechen wir erstmal, um einen guten Einstieg zu bekommen, über unsere Lieblingsbücher und ich bin schon ganz gespannt, was du wohl erzählen wirst. Diejenigen, die uns auf Instagram folgen, das finde ich auch immer so blöd, ne?
Ja.
Wenn Blogger das sagen. Aber wir haben uns ja auch über Instagram kennengelernt.
Tatsächlich. Ich habe dich gezwungen, in unsere Buchgruppe zu kommen.
Ja.
Es war wirklich ein Zufall, muss man sagen. Aber umso schöner, dass wir jetzt hier sind.
Ja.
Wir schauen einfach, wohin es geht. Wir werden uns vielleicht überlegen, ob wir in einzelnen Folgen auch tatsächlich, wie du gerade schon gesagt hast, vielleicht bestimmte Themen auswählen, zu denen wir dann explizit was erzählen. Möglicherweise gibt es ja auch Ideen von euch oder von dir, der du hier gerade zuhörst. Und dann schauen wir einfach mal, wohin es so geht, ne? Würde ich sagen.
Also ich finde einfach auch deine Literatursprechstunde, die ja wahrscheinlich auch viele kennen, und lieben. Ich sehe ja immer, dass du ganz gutes Feedback dafür bekommst. Vielleicht können wir daraus auch was aufgreifen. Das finde ich nämlich immer sehr, sehr schön.
Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall, finde ich, immer ein ganz guter Aufhänger, weil über diese Sprechstunde einfach schon so viele Gespräche entstanden sind mit Leuten, die sich das angehört haben. Und ich finde das immer wieder total faszinierend, was daraus entstehen kann. Mhm. Ich erzähle halt einfach irgendwelche Sachen, die ich darüber weiß oder vielleicht auch selber gar nicht wusste und recherchiert habe. Und dann entstehen da immer wirklich ziemlich spannende Gespräche raus. Und,
ja, vor allem, weil auch jeder ein Buch anders liest. Ne?
Ja.
Dass jeder im Grunde seine eigene Geschichte ja mit ins Buch legt und dass die Interpretation ja auch jeweils dann verändert und daraus entstehen ja dann auch immer ganz andere Sichtweisen, was ich immer super, super toll finde, wenn ich mich mit anderen Leuten über Bücher unterhalte.
Das stimmt.
Am allerliebsten unterhalte ich mich natürlich mit dir über Bücher. Deswegen lass uns doch direkt starten. Was hast du gelesen in letzter Zeit?
Ich habe in letzter Zeit tatsächlich wieder relativ viel gelesen. Ich hatte ja eine ganze Zeit lang vor allem durch die Masterarbeit eine ziemliche Leseflaute und habe mich in der Zeit ja ausschließlich nur mit Atwood beschäftigt. Und nachdem ich dann mit der Masterarbeit durch war, hatte ich erstmal keine Lust mehr auf Atwood.
Das kann ich verstehen.
Es war dann doch ein bisschen Overload, muss
ja,
ich sagen.
Ja, aber das ist wirklich so, ne? Wenn man mit einem Thema, das kann dein liebstes Thema sein, wenn du dich so lange mit etwas auseinandersetzen musst.
Ja.
Oder also ja, auch das gezwungenermaßen. Ne?
Mhm.
Das fand ich jetzt auch, nachdem mein Studium zu Ende war, fand ich das irgendwie befreiend, nicht mehr lesen zu müssen zu bestimmten Themen, sondern einfach meinen Interessen zu folgen und dann manchmal auch einfach aufzuhören, Sachen zu lesen, wenn ich dann keine Lust mehr drauf habe. Das hat mich in der Uni immer so ein bisschen unter Druck gesetzt.
Ja, das stimmt, weil du dann häufig sehr einseitig liest, ne? Und ich habe auch einfach gemerkt, dass sich durch das Studium mein Geschmack total verändert hat. Ich habe früher extrem viel Thriller und sowas gelesen und das habe ich jetzt, mittlerweile mache ich das kaum noch. Ich habe tatsächlich vor kurzem einen gelesen, nämlich Martha schläft von Romy Hausmann.
Mhm.
Und ich bin, glaube ich, gefühlt der einzige Mensch, der Liebeskind von ihr nicht gelesen hatte. Was ja
ich habe es auch nicht gelesen.
Ich
bin auch gar kein Thriller-Mensch irgendwie.
Ja, ich weiß nicht. Also früher habe ich es echt gern gelesen und Liebeskind wurde ja ziemlich gefeiert von allen. Dann hatte ich aber mit Martha schläft angefangen und es war tatsächlich so, dass es sich bewahrheitet hat, was über ihren doch recht besonderen Sprachstil gesagt wird. Also ich fand, dass sie sich von der Sprache her, obwohl sie jetzt nicht wahnsinnig poetisch oder so ist, aber trotzdem unterscheidet sie sich doch vom Ton her von sonst sehr typischen Thrillern irgendwie, fand ich. Die Geschichte hat mich jetzt nicht so ganz aus den Socken gehauen, es war in Ordnung. Es gab glaube, verschiedene Stränge, die sich dann hinterher zusammengeflochten haben. Und es hat mir irgendwie zu lang gedauert. Und es war dann auch doch sehr verwirrend. Das hat mich dann irgendwann so ein bisschen genervt, dass ich dann doch froh war, als es dann endlich die Auflösung so kam. Aber ich fand das sprachlich irgendwie total besonders, muss ich sagen. Und dann habe ich tatsächlich auch Der Ruf des Kuckucks gelesen von Robert Galbraith oder wie auch immer man das aussprechen mag. Und es ist ja eigentlich, genau, es ist ja eigentlich die Rowling, die dahinter steckt, meine ich, ne? Die jetzt unter diesem männlichen Pseudonym da diese Reihe verfasst hat. Das hat mich aber auch echt nicht so überzeugt. Aber vielleicht ist es auch, dass man dann eine gewisse Erwartungshaltung hat, weil ich damals die Harry Potter Bücher wirklich geliebt habe.
Ja.
Man hat so eine Erwartung, dass das wieder passiert, dass man da so reingezogen wird, aber es ist halt eine ganz andere Art. Es ist halt,
das finde ich auch immer schwierig, wenn man Bücher von früher liest, wo man weiß, dass man die als Kind total geliebt hat oder als Jugendlicher, so ging mir das mit der Stravaganza-Reihe von Mary Hoffman. Und ich habe das neulich mal wieder in die Hand genommen. Das ist eins der wenigen Bücher, die ich überhaupt noch habe aus dieser Zeit. Die anderen habe ich irgendwann mal weggegeben, verkauft, was auch immer. Und ich war enttäuscht davon und das war total traurig irgendwie, weil das mir so viel bedeutet hat damals und ich habe das so gerne gelesen und so gefiebert auf den nächsten Teil und jetzt das zu lesen und einfach sich darüber hinweg entwickelt zu haben, war eine traurige Erfahrung irgendwie.
Ja, so ging es mir tatsächlich auch mit Harry Potter, weil ich das vorgelesen habe vor, ich glaube, 2-3 Jahren oder so. Und es war zwar irgendwie wieder so ein bisschen dieses alte Feeling, ne, aber man hat immer so auf so einen bestimmten Moment gewartet, hatte ich das Gefühl beim Lesen und der ist einfach nicht wiedergekommen. Also ich habe es trotzdem immer noch gemocht, weil ich einfach die Geschichte faszinierend finde. Es ändert halt nichts daran, dass ich das Buch als Kind geliebt habe. Ne? Und das finde ich dann auch immer ganz, ganz schlimm. Deswegen lese ich ungerne Bücher mehrfach, weil ich immer Angst davor habe, dass ich ein Buch, was ich total geliebt habe, beim zweiten, dritten, vierten Lesen auf einmal überhaupt nicht mehr leiden
kann. Das geht mir tatsächlich auch so. Ich wollte das auch nachher dann bei meinem Lieblings- oder einem meiner Lieblingsbücher gesagt haben, bei John Williams' Donor, wollte ich gleich mit dir darüber reden, dass das eins der wenigen Bücher ist, die ich mehrmals gelesen habe, weil ich das eigentlich wirklich nicht meine Art ist, weil ich eben immer so ein bisschen Sorge habe, dass mir das Buch dann doch nicht mehr so gut gefällt, was okay wäre, aber wenn es mir so gut gefallen hat beim ersten Mal, dann möchte ich diesen Glanz irgendwie nicht mehr zerstören, sondern es einfach in mein Regal stellen und es anhimmeln.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich so. Es ist ganz komisch eigentlich, ne? Dass ich glaube immer, dass die Bücher ihre bestimmte Zeit brauchen, um irgendwie so in dein Leben zu kommen. Und ich habe zum Beispiel auch, mir fällt jetzt spontan natürlich überhaupt kein Titel irgendwie ein, aber es gibt immer wieder Bücher, die ich zu einem bestimmten Zeitpunkt anfange und die ich dann überhaupt nicht leiden kann oder ich komme einfach nicht in die Geschichte rein oder so. Und wenn ich die dann im Regal stehen lasse und nach ein paar Monaten oder nach ein paar Jahren plötzlich raushole und lese, dann denke ich, mein Gott, wie konntest du das damals nicht gut finden, ne? Und dann ist das auf einmal so ein richtiges Herzensbuch irgendwie.
Ja.
Und das finde ich schon immer echt faszinierend, dass das so sich so entwickeln kann, ne?
Ja, es kommt ja auch immer auf die Situation an, in der man ein Buch liest. Also mir ging es zum Beispiel mal so mit einem Gedicht von Eva Strittmatter, mit dem ich nicht viel anfangen konnte und ein paar Monate später hatte ich unglaublichen Liebeskummer und ich habe ein Buch von ihr gelesen, in dem sie, glaube ich, auch eine Trennung verarbeitet hat oder zumindest das lyrische Ich eine Trennung verarbeitet. Und das hat mir so viel gegeben, weil ich das Gefühl hatte, sie schreibt genau das, was ich fühle, was ich vor ein paar Monaten einfach noch überhaupt nicht fühlen konnte oder nachfühlen konnte. Und in dem Moment hat es mir so viel Kraft irgendwie gegeben, weil ich das Gefühl hatte, ich werde verstanden und bin nicht allein damit. Ja, also ich glaube, es ist einfach wirklich sehr abhängig von der Situation oder den Umständen.
Ja.
Aber ja, schön, dass du viel gelesen hast in letzter Zeit. Ich habe nämlich relativ wenig gelesen, beziehungsweise habe ich einfach wenige Bücher beendet in letzter Zeit, weil ich so dazu übergegangen bin, so viel parallel zu lesen. Eigentlich ist das überhaupt nicht meine Art. Eigentlich liebe ich es sehr, so mich in einem Buch zu vertiefen und das so wirklich intensiv zu lesen und mir Zeit dafür zu nehmen. Aber in letzter Zeit habe ich irgendwie meine Rezension geschrieben und dafür nochmal in ein Buch reingelesen. Ansonsten habe ich zum Beispiel Virginia Woolf, Ein Zimmer für sich allein, gelesen, wofür ich auch wiederum Zeit brauche und dann kann ich das nicht an einem Abend lesen, also lasse ich es da wieder liegen und deswegen kommt es so zu verschiedenen Büchern, die ich dann parallel lese und ich möchte eigentlich mal wieder dazu übergehen, wirklich immer nur eins zu einer Zeit zu lesen, weil vieles überschneidet sich, dann lese ich mal eine Woche lang nicht mehr weiter und dann ist der Kontext irgendwie weg. Das ist ein bisschen blöd irgendwie, deswegen.
Machst du dir dann Notizen, wenn du liest? Wir hatten uns ja vor kurzem schon mal darüber ein bisschen unterhalten. Ja. Und ich mache das ganz oft, wenn ich dann Bücher habe, die ich häppchenweise lesen muss, dass ich mir dann viele Notizen mache, entweder halt ins Buch rein oder auf Zettelchen oder in ein Notizheft oder so, damit ich dann beim nächsten Lesen da nochmal drauf gucken kann und weiß so ein bisschen, wo ich gedanklich stehen geblieben bin auch, ne?
Das kommt drauf an, normalerweise nicht. Also ich bin jetzt auch nicht jemand, der in die Bücher reinschreibt oder irgendwelche Post-its reinklebt oder so, eigentlich gar nicht. Aber wenn ich weiß, dass ich darüber zum Beispiel eine Rezension schreiben möchte oder einen Beitrag oder mir bestimmte Passagen gut gefallen haben, dann markiere ich mir die schon. Also das war jetzt zum Beispiel bei Virginia Woolf so, weil ich in diesem Essay bestimmte Punkte hatte, die mich einfach für meine Lebenssituation aktuell sehr angesprochen haben und ich da sehr kluge Gedanken gefunden habe, mit denen ich mich einfach gut identifizieren konnte. Und das markiere ich mir dann eher für mich selber, damit ich die schnell wiederfinde und dann vielleicht nochmal lesen kann. Aber explizit Notizen mache ich mir eigentlich nicht. Also wenn dann eher, wenn ich danach dann eine Rezension schreibe, dann gucke ich nochmal durch das ganze Buch sozusagen.
Ja. Ja gut, bei mir ist es wahrscheinlich auch einfach echt Berufskrankheit, ne? Weil das einfach durchs Studium so gekommen ist und ich da solche Massen an Texten gelesen habe, egal ob jetzt Bücher oder Ausschnitte. Und ich kann wirklich mittlerweile kein Buch mehr lesen, ohne einen Stift und einen Zettel irgendwie dabei zu haben. Also ich schreibe immer noch relativ ungerne in Bücher. Ich mache es aber mittlerweile tatsächlich bei einigen, weil ich es irgendwie doch total schön finde, einfach entweder hinterher durchzublättern und mir das anzugucken, wie es aussieht, weil ich das auch total liebe, wenn ich gebrauchte Bücher bekomme und da Notizen von jemand anderem oder selbst wenn es nur Unterstreichungen
das
sind.
Das mag ich tatsächlich auch sehr gerne, wenn ich irgendwie im Bücherschrank oder im Antiquariat eins gefunden habe. Auch manchmal kaufe ich gezielt Lektüreschlüssel zu Büchern, wie zum Beispiel Max Frisch, Homo Faber, habe ich mal einen Lektüreschlüssel im Antiquariat gefunden, so ein kleines Reklamheftchen, aber wo einfach jemand für den Unterricht vermutlich Notizen gemacht hat. Das finde ich immer total schön, so ein Buch nochmal aus einer Sekundärperspektive sozusagen zu lesen und dann auch so einen Ansatz zu haben, das zu verstehen, weil gerade solche Bücher lese ich dann ganz gerne auch mit diesem Hintergrund, einfach wirklich mich damit so weit auseinandersetzen zu wollen und es nicht nur zur Unterhaltung zu lesen. Ne? Mhm. Aber ja, wahrscheinlich ist es für dich durch das Studium auch noch mal krasser. Das ist bei mir jetzt nicht so. Ich habe ja Soziologie und Medienwissenschaften studiert. Da ging es nicht in erster Linie so um dieses Recherchierende im Lesen. Ne?
Ja gut, das ist natürlich bei uns in den Literaturwissenschaften irgendwie der Hauptjob gewesen. Ne? Und dadurch, dass ich eben auch Komparatistik studiert habe, das ist ja allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft, da geht es ja ganz explizit darum, wirklich Texte bis ins kleinste Detail miteinander zu vergleichen. Nicht nur Texte, natürlich auch andere Medien irgendwo, das spielt ja auch immer eine Rolle. Aber für mich ist das so faszinierend, also wenn ich alleine an Süßkind denke, an das Parfum, als ich die Leserunde dazu gemacht habe, bei mir auf dem Kanal, da habe ich mich ja wirklich hingesetzt, obwohl ich das Buch schon so oft gelesen habe. Und ich bin wirklich nochmal hingegangen und habe alles markiert. Und ich habe noch meine Markierungen gefunden, die ich damals für meine Bachelorarbeit schon gemacht hatte. Mhm. Und alleine das fand ich schon faszinierend, dass ich mir da beim Lesen meine eigenen Notizen angeguckt habe und dann wieder auf Gedanken gekommen bin, die ich beim neuen Lesen überhaupt nicht gehabt habe. Und allein meine erste Seite ist irgendwie kunterbunt geworden, weil ich dann alles Mögliche da angemarkert habe, schon intertextuelle Bezüge, Zeitangaben, Charakterisierungen und so. Und da war die erste Seite einfach schon gerammelt voll mit Notizen. Und irgendwie, also ich liebe das total. Ich finde das.
Ja, das ist auch, ich wünschte, ich wäre mehr so alte Person, die das tut. Ich habe das einzige Mal, dass ich wirklich ein Buch so auseinandergenommen habe, wo ich wirklich Post-its vollgeschrieben und im Text markiert und noch recherchiert und was weiß ich. Das war Meister und Margarita von Bulgakov. Und ich wollte das unbedingt verstehen, dieses Buch, weil ich wusste, dass da viele, viele Metaebenen sind, dass da viel recherchiert werden kann. Es wurde vieles angesprochen, was mir nicht im Detail was gesagt hat, wo ich dann gerne nochmal recherchieren wollte. Das habe ich mir alles dazu geschrieben. Und wenn ich jetzt durch dieses Buch blätter, dann ist das so viel mehr als nur das, was er geschrieben hat sozusagen. Und das finde ich eigentlich super schön. Ich wünschte, ich würde das bei jedem Buch machen.
Ja, manchmal ist es auch schön, dass wenn man es nicht, also wenn ich es nicht machen müsste, weil das ist irgendwie mittlerweile schon so Routine geworden, das zu tun. Und ich versuche manchmal ganz bewusst mir das zu verbieten. Deswegen habe ich jetzt auch angefangen, tatsächlich E-Books zu lesen, weil die Notizfunktion da so aufwendig ist und mich das immer extrem nervt, da was einzugeben. Ich mag eigentlich keine E-Books.
Ich auch überhaupt nicht. Ich kann das gar nicht.
Ja, aber da ist es tatsächlich so, ich habe zum Beispiel Miroloy von der Karin Köhler hatte ich als E-Book gelesen und das war auch so ein Buch, was mich extrem beeindruckt hat und ich glaube, wenn ich das als Hardcover vor mir liegen gehabt hätte, ich wäre wieder ewig damit beschäftigt gewesen, zu markieren, ja. Notizen zu machen, was eigentlich auch irgendwo schön ist, weil du andere Ebenen von dem Buch irgendwie noch entdeckst, vielleicht auch manchmal dazu spinnst, obwohl sie vielleicht gar nicht da sind, aber manchmal finde ich es auch schön, einfach zu lesen, ohne permanent irgendwie immer weiter zu denken, weil du dann wieder aus dem Fluss kommst, ne?
Ja.
Und die also Geschichte nicht so.
E-Book-Reader eher zur Unterhaltung nutzen. So ein Buch wirklich mal nur auf der ersten Ebene liest, sozusagen. Aber ich finde, die Geschichte des Buches geht doch dann immer verloren.
Ja, ist auch.
Man hat nicht die Seiten in den Händen. Ja. Und also ich bin ja sowieso dazu übergegangen, ich kaufe kaum noch neue Bücher. Mhm. Außer es ist jetzt wirklich eine Neuerscheinung, wie diese illustrierte Ausgabe von Patrick Süskind, die ich einfach neu kaufen musste. Aber ansonsten liebe ich es so sehr, in Antiquariaten zu stöbern. Und dann ist irgendwie vielleicht noch eine Postkarte mit drin oder eine Widmung oder so. Und das, finde ich, geht halt einfach alles verloren. Also ich kann die Argumente schon verstehen für E-Book-Reader, ne? Allein schon aus dem Platzaspekt. Ich hatte das ja jetzt auch beim Umzug, dass ich so viele Bücher aussortieren musste, einfach weil ich dann keinen Platz mehr hatte im in der neuen Wohnung. Aber an sich kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen, nur noch auf so einen Reader umzusteigen.
Nee, das ist für mich auf jeden Fall auch nichts. Also mittlerweile ist es auch so, dass ich tatsächlich gebrauchte Bücher viel lieber mag und ich gehe auch kaum noch Bücher kaufen. Also die meisten Sachen, die ich zu Hause anschleppe, das sind oft welche aus dem Bücherschrank oder aus dem Antiquariat. Ja. Das ist schon faszinierend und früher habe ich es gehasst, ne? Früher musste jedes
gebrauchte
Buch,
Bücher?
Ja, fand ich ganz schlimm. Ich habe das wirklich gehasst. Ich bin früher stundenlang durch die Buchläden getigert und habe dann da irgendwie säckeweise Bücher nach Hause geschleppt. Und die mussten immer neu sein. Da durfte nichts dran, keine Macke in den Umschlag und keine Eselsohren und bloß nichts verknicken und so. Und
nee, ich habe das tatsächlich schon immer geliebt. Also ich habe auch erst in meiner Studienzeit, als ich dann alleine gewohnt habe, angefangen, wirklich so eine Büchersammlung anzulegen. Und das ist irgendwie so eine meiner liebsten Erinnerungen an meine Studienzeit irgendwie. Ich habe in der Schweiz studiert, mein Bachelor zumindest. Und in der Schweiz gibt es die Caritas-Vereinigung, die haben Secondhand-Läden, da kannst du gebrauchte Möbel und Kinderklamotten, aber eben auch Bücher kaufen.
Die gibt es ja hier, glaube ich, auch, ne?
Ja, ich habe, also in Köln, ich nicht genau.
Bei uns im Ruhrgebiet gibt es die, bei uns in Essen auf jeden Fall. Ja,
das mag sein. Also in der Schweiz ist es auf jeden Fall, in jeder Stadt ist irgendwo ein Caritas-Laden. Und ich bin da manchmal nach der Vorlesung oder am Samstag hin und habe dann ganz lange gestöbert in diesen riesigen Bücherregalen und bin dann so mit Händen voller Bücher nach Hause und habe so nochmal ein neues Regal gekauft, weil das schon aus allen Nähten platzt und so. Das war eine besondere Zeit irgendwie und aus dieser Zeit habe ich auch die meisten Bücher tatsächlich.
Mhm. Ja, bei mir hat sich viel verändert irgendwie. Ich hatte zwar schon immer extrem viele Bücher und ich glaube, das hat im Master angefangen. Bei mir war es so die Bachelorarbeit, die auf einmal irgendwas bei mir verändert hat. Auch so nicht nur in Bezug aufs Lesen, sondern auch viel aufs Schreiben.
Inwiefern aufs Schreiben?
Ich glaube, das hängt ganz viel mit meiner Ausbildung zusammen, die ich an der Uni gemacht habe, in der Schreibberatung. Und dadurch habe ich einfach ganz viele neue Herangehensweisen ans Schreiben an und für sich kennengelernt. Und die Bachelorarbeit war bei mir die allererste wissenschaftliche Arbeit, die ich geschrieben habe, wo es einfach irgendwie gefluppt hat. Also vielleicht lag es am Thema. Ich habe ja über die Figur des sozialen Monsters geschrieben und ich habe einfach die Titel geliebt, die ich da hatte. Ich habe ja auch das Parfum von Süßkind hatte ich, dann Dr. Jekyll und Mr. Hyde und Hannibal Lecter.
Mhm.
Und das sind ja alles drei so richtige Herzensbücher von mir und irgendwie hat es einfach so funktioniert und danach hat es sich angefühlt, als ob so ein Knoten geplatzt wäre und alle anderen Arbeiten, die danach kamen, egal ob jetzt so Hausarbeiten oder hinterher auch die Masterarbeit, das hat einfach, als wäre es so aus meiner Hand geflossen.
Ja, aber das ist interessant, was Methoden da machen oder bewirken können. Ne? Also ich habe im kreativen Schreiben auch immer, ich sag mal, Probleme gehabt. Das hat mir nicht so gut gelegen wie das wissenschaftliche Schreiben. Ich glaube auch einfach, weil das wissenschaftliche Schreiben, das habe ich durch die Uni einfach so viel und so oft gemacht, dass mir das einfach gut gelegen hat. Und dann habe ich angefangen, wieder kreativ zu schreiben. Ich habe das früher als Kind, habe ich Geschichten geschrieben, aber eigentlich so von jugendlich bis Mitte 20 eigentlich nicht.
Mhm.
Und dann hatten wir, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, diese Litblock-Convention im
letztes Jahr
mit der Simone Lappert eben, diese Schreibübung, mit den, die wir dann als Tonleiterprojekt, genau, wo sie einfach dann mal so eine Methode präsentiert hat, wie man dann kreativ schreiben kann. Und das hat bei mir mega viel bewirkt. Mm. Also mich wirklich mit dieser Methode in so einen Zustand zu bringen, in dem ich erfühlen kann, was ich rausschreiben möchte, wo dann Sachen raus, also aufs Papier kommen, die mir gar nicht so bewusst waren. Und das ist durch diese Methode irgendwie möglich gewesen. Und das finde ich ganz spannend. Deswegen, eigentlich würde ich mich sehr gerne noch mehr mit solchen Schreibmethoden auseinandersetzen, weil ich glaube, das kann ganz viel am Schreiben weiterentwickeln auch. Ne?
Ja, das stimmt. Ich finde das auch super spannend. Ich finde es nur immer schwierig, was das kreative Schreiben anbelangt, da verschiedene Methoden zu finden. Ich habe mich da auch mal eine Zeit lang für das Seminar mit beschäftigt, was ich hier an der Uni gebe, zu den Literaturagenturen. Und wir haben auch kreative Übungen rausgesucht, damit unsere Teilnehmer mit den Autoren vielleicht, wenn die mal eine Schreibblockade oder andere Schwierigkeiten haben, ausprobieren können. Aber das meiste, was es gibt, vielleicht habe ich auch falsch gesucht, das kann auch sein, immer ganz konkrete Arbeitsaufträge, wo es dann darum geht, weiß ich nicht, so Sachen wie schreib einen Zeitungsartikel über oder verfasse ein Rezept für und so, ne? Und das sind aber immer die Arten von Übungen, die ich eigentlich nicht so gerne mag, weil sie dich in eine bestimmte Richtung lenken, schon im Vorfeld. Und das war das, was ich zum Beispiel bei der Simone Lappert so geliebt habe an dieser Übung und was wir bei uns in der Schreibberatung als Freewriting immer mit den Teilnehmern ganz oft machen, in Workshops oder auch in der Beratung selber. Wirklich sich einfach nur hinzusetzen und drauf loszuschreiben. Du kannst dir da natürlich auch ein Thema geben,
ja,
ne? Und kannst jetzt sagen, irgendwie, wir setzen uns jetzt hier hin und das Thema soll die Natur sein und dann schreibst du dazu alles runter, was dir einfällt, oder du schreibst halt einfach so drauf los, ne? Und das hat einen ganz anderen Effekt, finde ich, und bei mir war das ähnlich wie bei dir, dass sich durch diese Tonleiterübung auf einmal so Sachen aufgetan haben, die ich vorher gar nicht schreiben konnte, ne?
Ja, vielleicht ganz kurz zur Erklärung, es wissen vielleicht nicht alle, was die Tonleiterübung ist überhaupt, fiel mir gerade auf. Es ging einfach darum, sich hinzusetzen und ganz bewusst in einen ruhigen Zustand zu kommen und zu hören, was höre ich gerade, was schmecke ich gerade, was kann ich sehen? Gucke ich in den Himmel? Gucke ich auf eine Straße? Höre ich vielleicht die Autos? Schmecke ich irgendwie noch den Kaffee, den ich vorhin getrunken habe? Wie fühlt sich mein Körper an? Und das bewusst zu beschreiben und darüber irgendwie auch in den Gedankenstrom dahinter zu kommen. Ne?
Genau, die Assoziationen, die dadurch entstehen. Und ich habe immer am Anfang gedacht, dass das, wenn du zum Beispiel immer am gleichen Ort sitzt und diese Übung machst, dass da immer ähnliche Sachen bei rauskommen. Wenn ich zum Beispiel immer auf dem Balkon diese Übung gemacht habe oder immer in der Küche am Küchentisch, dass dann da was Ähnliches bei rumkommt, aber es ist immer was völlig anderes. Mhm. Ne? Das ist total faszinierend. Aber ich sehe gerade, du hast hier noch einen großen Stapel Bücher. Möchtest du mir vielleicht noch etwas darüber erzählen?
Ja, ich habe die eigentlich nur bereitgelegt, damit ich keins vergesse, aber wir sind hier so ins Gespräch gekommen, dass ich gar nicht unbedingt jetzt vertieft darüber reden muss. Aber ich würde auch gerne nochmal auf dieses hier eingehen. Das ist ein Gedichteband und ich kann nur jedem empfehlen, immer ein Gedichteband irgendwo liegen zu haben, damit man mal reingucken kann, weil das ist einfach so eine Gewohnheit von mir, die ich unglaublich liebe. Also ich habe immer irgendwo Gedichte und ich kann so ein Gedichteband auch nicht hintereinander weglesen, ne? Aber mal so zwischendurch am Abend, wenn man vielleicht auch zu müde ist, irgendwie seinen Roman weiterzulesen oder in der Bahn, sonst wo. Einfach so ein Gedicht, das holt mich irgendwie mal so runter in den stressigsten Momenten.
Ja, wen ich auch ganz gerne mag, aber da mag ich auch nicht alles, ist Pablo Neruda.
Ja.
Da gibt es so ein paar, es gibt dieses Liebessonett von ihm. Das finde ich unglaublich schön, obwohl es wirklich ultra kitschig ist. Aber das ist, glaube ich, auch eher, Pablo Neruda ist, glaube ich, eher auch so jemand, den man in bestimmten Lebensphasen nur lesen und vielleicht sogar ertragen kann, weil er tatsächlich manchmal sehr schnulzig ist. Und es kann schon anstrengend sein. Und ich habe mir dann irgendwann mal, ich hatte das erste Mal online gelesen, viel die Gedichte. Und dann habe ich gedacht, boah, komm, jetzt kaufst du dir mal so ein Bändchen von ihm. Und dann habe ich mir eins angeschafft und habe die gelesen. Und dann hat es mich irgendwann echt genervt tatsächlich, weil es zu viel auf einmal war. Und da habe ich auch gemerkt, das muss man in kleinen Häppchen immer so ein bisschen sich zu Gemüte führen. Ne?
Aber meiner Meinung nach, der beste Lyrikeinstieg ist immer noch Rilke.
Klar.
Also, was soll man anderes sagen? Wer mein Profil kennt, der weiß um meine riesengroße Rilke-Obsession. Das ist tatsächlich auch das allererste Gedicht, Die Liebende. Gedichte gewesen, das ich je auswendig gelernt habe. Das bin ich meinem Deutschlehrer immer noch dankbar für. Und zwar hat er uns in der 5. Klasse 3 Gedichte zur Auswahl gegeben und Rilke, die Liebende, war eben dabei. Und das habe ich auswendig gelernt und seitdem liebe ich Rilke über alles und seitdem kann ich dieses Gedicht auch. Also ich kann Gedichte nicht unbedingt auswendig. Ich bin da auch nicht so gut drin, mir das auswendig zu merken. Das fällt mir auch immer schwer, wenn ich irgendwie für Instagram zum Beispiel ein Gedichtvideo mache. Da möchte ich das natürlich irgendwie freisprechen und möglichst auswendig lernen und fällt mir immer schwer. Aber dieses Gedicht habe ich irgendwie nie vergessen. Es hat sich so eingebrannt.
Ja, ich habe tatsächlich von Rilke Lied vom Meer.
Ja.
Da habe ich mich mal in einem Seminar mit beschäftigt, weil wir da ganz viel zu Rilkes Zeit auf Capri gemacht haben. Und das Lied vom Meer war eins der Gedichte, was sich so wirklich bei mir festgesetzt hat, muss ich sagen. Also ich kann es tatsächlich nicht auswendig, aber das fand ich wirklich auch total beeindruckend, weil das so ein Text war, wo ich das Gefühl hatte, du liest es irgendwie und du hast das Gefühl, du sitzt wirklich da und guckst irgendwie aufs Meer und hast diesen Baum hinter dir und fühlst so den Wind und es
aber
ist so.
Das ist ja auch genau das, was diese Tonleiterübung im Grunde genommen idealerweise transportieren kann, sollte, wie auch immer, ne, dass du deinen Moment irgendwie zugänglich machst, auch für andere und schaffst im besten Fall, andere damit noch zu inspirieren. Das finde ich immer so ganz, ganz großartig, auch wenn mir Leute dann irgendwie schreiben, dass sie so mit meinen Texten irgendwie das mitfühlen konnten oder sich da hineinversetzen können oder dass er ihnen irgendwas gibt. Das finde ich ist ein ganz tolles Gefühl, irgendwie das so teilen zu können und da über Sprache das irgendwie auch.
Ja, es ist ja auch ähnlich wie in der Literatursprechstunde, ne? Für mich ist das oft schon so eine Selbstverständlichkeit manchmal, diese Sachen, die ich da mache und über die ich da spreche, weil ich zum Beispiel einfach auch so nerdig bin, dass ich in meiner Freizeit ständig recherchiere und mich mit so einem Kram beschäftige und dann bekomme ich so häufig Nachrichten, wo Leute sich schon fast dafür bedanken, dass sie auf einmal diese Sachen über irgendwelche Texte erfahren haben. Also ich habe ja ganz am Anfang zum Beispiel über die Bibel ganz viel gesprochen und habe erst gedacht, oh Gott, ne, wahrscheinlich halten dich alle für bekloppt, wenn
ich fand das großartig. Also mir hat das auch richtig viele Infos gegeben, die ich einfach so wahrscheinlich auch durch eigene Recherche nicht unbedingt so hätte erfassen können.
Ja, und ich finde das immer irgendwie dann, für mich fühlt es sich komisch an, dass Leute sich dafür bedanken. Also nicht komisch im Sinne von schlecht irgendwie, aber es fühlt sich ungewohnt an, weil ich immer denke, naja, ich rede ja nur über Bücher irgendwie. Ja. Ne? Und dass man dann manchmal selber gar nicht merkt, was man damit eigentlich so machen kann. Ne, was man damit so vielleicht auch auslösen kann, egal ob es ein Lerneffekt ist oder ob es ein Gefühl ist.
Ja.
Ne, und das finde ich schon, bei mir geht es auch ganz oft so, wenn ich deine Texte dann lese, deine Tonleitern, ich lese die auch tatsächlich immer wieder ganz oft, ne, wenn ich dann Beiträge nochmal durchgucke oder so. Und oft ist es auch so, das fühlt sich dann immer ein bisschen anders an. Ne?
Je nachdem, in selbst wenn ich meine eigenen Texte nochmal lese. Also ich fühle dann nach, was ich in dem Moment gefühlt habe. Da mache ich irgendwie auch so eine Erinnerung. Konserviere ich damit irgendwie, aber trotzdem in der neuen Lebenssituation ein paar Monate später transportiert es dann von meinem eigenen Text auf mich nochmal ein anderes Gefühl, ne? Also ja, ganz verrückt irgendwie, aber ich liebe das total, einfach diese Möglichkeit zu haben, darüber meine eigenen Leidenschaften oder Gedanken mit anderen zu teilen. So wie ich jetzt gerne mein Lieblingsbuch mit dir teilen möchte.
Ja,
wollen wir darüber reden?
Sehr gerne.
Und zwar habe ich ja, wie schon gesagt, John Williams mit Stoner. Ist eins meiner allerliebsten Lieblingsbücher. Ich habe das mal eigentlich durch Zufall in einer Buchhandlung in Luzern in der Schweiz gefunden und hatte von dem Autoren auch vorher nie was gehört. Ich glaube, der hat sogar nur 4 Romane insgesamt geschrieben.
Mhm.
Dieser Roman ist auch schon in den, ich meine, 60er Jahren veröffentlicht worden und dann ganz lange in der Versenkung verschwunden und vor ein paar Jahren dann eben neu aufgelegt worden und dann war das so ein Publikumserfolg. Kann ich auch absolut nachvollziehen.
Mhm.
Es ist so ein ganz besonderes Buch für mich, weil es so ein ganz ruhiges Buch ist, also so eine ganz, ganz tiefe, in sich ruhende Stille transportiert, die ich ganz, ganz besonders finde und das hat auch mit der Tiefe zu tun, die dieses Buch transportiert.
Wir haben ja schon vor kurzem drüber gesprochen, Stoner tatsächlich noch nicht gelesen, weil mich nämlich genau dieser Publikumserfolg abgeschreckt hat, weil ich meistens so gehypte Bücher.
Ja, das geht mir auch so, wenn ich ein Buch 10.000 Mal auf Instagram zum Beispiel sehe, dann oder auf der Spiegel-Bestsellerliste, dann lese ich es potenziell nicht. Vielleicht hatte ich einfach Glück, dass ich diesen Publikumserfolg nicht mitbekommen habe und deswegen einfach ganz unvoreingenommen an das Buch rangegangen bin. Es geht um einen Literaturprofessor. Und zwar kommt er eigentlich aus Missouri von einer sehr armen Farmersfamilie und soll in der großen Stadt Agrarwissenschaft studieren, damit er den Hof übernehmen kann. Und ist dann durch Zufall in einer Literaturvorlesung und entdeckt da irgendwie so seine Liebe zu Büchern. Und das allein diese Geschichte, finde ich irgendwie, ist schon so schön erzählt. Und er bleibt dann auch an der Uni, er geht dann nicht an den Hof zurück, sondern wird Literaturprofessor.
Mhm.
Und es ist eigentlich eine sehr erfolglose Geschichte. Also er schafft es nie so ganz, so seine Leidenschaft seinen Studenten zu transportieren oder die dann auch dafür zu begeistern. Also eigentlich ist er sehr, sehr einsam mit seiner Liebe zu Büchern, was ich eigentlich sehr traurig finde, auch zu lesen.
Es ist gerade, habe ich den Eindruck, sowohl bei Stoner, aber vielleicht sogar auch bei Süßkind, dass oftmals genau diese Bücher, die ja diese tragischen Figuren haben, ne, das sind irgendwie oft die Bücher, die sich so einbrennen, ne? Die vielleicht auch nicht unbedingt ein Happy End haben.
Ja gut, das ist ja meistens so, ne, dass solche Figuren dann auch eine viel größere Tiefe haben, als wenn sie in einer Geschichte vorkommen, in der einfach alles gut geht und sich wohlfühlen.
Ja, das stimmt. Und was hat dich am meisten an dem Buch fasziniert? Gibt es eine bestimmte Sache, wenn du jetzt zum Beispiel an das Buch denkst oder das bei irgendjemandem siehst, was dir als allererstes in den Kopf kommt?
Im Grunde genommen, glaube ich, ist es wirklich, dass er seine eigene Identität erstens findet, mehr oder weniger durch Zufall, und sich davon aber gar nicht abbringen lässt, sondern trotz meinetwegen gescheiterter Träume oder dass er in seinem Beruf nicht so erfolgreich ist, wie er gerne erfolgreich sein möchte, aber dass das trotzdem ihn nicht davon abbringt. Ich glaube, mir hat dieses Buch gezeigt, dass man nicht immer mit allem erfolgreich sein muss, damit es etwas wert ist, was man gemacht hat, sondern selbst wenn etwas scheitert, war es nicht umsonst, weil es seine Spuren hinterlassen hat.
Ja.
Und das ist so eine Reflexion, die der Stoner am Ende dieses Buches hat. Und das hat mir so eine ganz tiefe Gelassenheit irgendwie auch transportiert oder gegeben, dass es eben nicht alles mit Druck versehen sein muss, um etwas wert zu sein. Dass nicht nur die erfolgreichen Dinge zählen, sondern einfach das Sein mit all seinen Höhen und Tiefen und Misserfolgen und Glanzmomenten, dass das im Grunde die Identität ausmacht und die Menschlichkeit dahinter. Ich denke, das ist der Aspekt gewesen, der mich in dieser Figur, in dieser eigentlich sehr tragischen Figur, so fasziniert hat.
Das finde ich sehr schön. Ich werde es lesen.
Ich verspreche es. Steht auf meiner Geschenkeliste für dich.
Yeah. Ja, und dann werden wir eine Folge zu Stoner machen.
Genauso wie wir auf jeden Fall eine Folge zu Patrick Süßkind das Parfüm planen müssen.
Ja.
Weil ja irgendwie auch die Liebe zu Süßkind uns so ein bisschen zusammengebracht hat, habe ich das Gefühl.
Ja, das stimmt.
So, du wärst die erste Person, bei der ich diese Obsession so richtig ausleben und abladen konnte, weil sie nicht nur so auf, ja, schön, das klingt ja gut, sondern auf eine geteilte Obsession gestoßen ist.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich so. Also ich habe auch noch nicht alles von Süßkind gelesen, muss ich sagen.
Schon.
Aber ich arbeite mich vor und hätte aber kein anderes Buch von ihm so beeindruckt oder so geprägt wie dieses Buch einfach, weil ich manchmal allein diese Sprache, wenn ich über diese Sprache nachdenke, ich sitze da manchmal und ich habe diese Passagen schon, wer weiß wie oft gelesen, und trotzdem könnte ich jedes Mal vor lauter Glück einen Herzinfarkt bekommen, weil ich das einfach so wahnsinnig gut finde, was er da macht und auch, wie er das technisch umsetzt, auch diese ganzen intertextuellen Bezüge. Also es gibt ja viele, viele Diskussionen, gerade was in der Fachliteratur auch so ist, wo es darum geht, ist das überhaupt noch intertextuell oder ist das eigentlich nur zusammengeklaftert aus anderen Texten? Aber ich glaube tatsächlich, dass das, was er da gemacht hat, das ist einfach nur genial irgendwie, muss ich einfach sagen, weil ich glaube, dass er keinen einzigen intertextuellen Verweis, und ich habe mit Sicherheit noch nicht alles erfasst, was da in intertextuellen Bezügen drin ist, dass da nichts ist, was er nicht mit einer bestimmten Intention eingesetzt hat. Also es gibt immer einen ganz bestimmten Grund, warum er genau an dieser Stelle zum Beispiel, es wird ja von Eichendorff das Gedicht Mondnacht an einer bestimmten Stelle angeführt, und wenn man diese Stelle liest, dann ist es möglich, sie einfach zu lesen, ohne dass tatsächlich wahnsinnig viel dabei selber bei einem ausgelöst wird, weil die Stelle gar nicht so wahnsinnig viel aussagt. Ich möchte jetzt nicht genau sagen, worum es da geht, um nicht zu spoilern, aber wenn man zum Beispiel dann Eichendorffs Gedicht kennt und weiß, dass da ganz viel Sehnsuchtsthematik und dieses Bedürfnis ist, es geht eigentlich darum, irgendwie zu Gott zu kommen, aber immer nur so kurz davor, davor zu sein, diesen Erlösungsmoment zu bekommen und diese Sehnsucht erfüllt zu kriegen und dann passiert es doch wieder nicht. Und eigentlich ist das eine wahnsinnige Vorausdeutung auf alles, was dann hinterher für Grenouille noch passiert. Und das war mir vorher überhaupt nicht klar. Und als ich mich dann näher mit Eichendorff beschäftigt habe, ist mir dann erstmal bewusst geworden, was er eigentlich genau an dieser Stelle damit bewirken kann, wenn man es eben weiß, ne?
Das fand ich auch in deiner Literatursprechstunde einfach so beeindruckend, dass du das so aufdeckst. Also da steckt ja auch wahnsinnig viel Recherchearbeit hinter und das macht man ja normalerweise jetzt, also man kann dieses Buch ja auch einfach lesen und überall solche Bezüge hinweglesen, ohne dass es einen großen Unterschied macht. Also du kannst dieses Buch ja auch genießen und verstehen, ohne diese Recherchearbeit zu machen. Aber wie viel so zwischen diesen Zeilen noch besteht, was man auch noch wissen kann darüber, dass man so richtig tief eintauchen kann und immer weitere Ebenen findet. Das finde ich ganz beeindruckend. Da finde ich toll, dass du das so aufgearbeitet hast.
Ja, aber das
hast.
Ist auch, glaube ich, daran merke ich immer wieder, dass ich, glaube ich, tatsächlich mit jeder Faser meines Körpers Literaturwissenschaftlerin irgendwie bin, weil ich kann in solchen Sachen total versinken manchmal und ich fange dann an, eigentlich nur wegen einer Kleinigkeit zu recherchieren. Dass ich mich dann zum Beispiel auch nochmal mit Peter Schlemihl beschäftigt habe. Bei Peter Schlemihl geht es ja darum, dass der Typ seinen Schatten verliert und dadurch seine Identität. Und bei Grenouille ist es ja seine Geruchslosigkeit, die ihn identitätslos sein lässt. Und da einfach auch wieder Bezüge zu Dingen zu finden, die ich irgendwann mal gelesen habe oder vielleicht auch gar nicht mit dieser Intention gelesen habe, das mit einem anderen Buch zu verbinden. Oder alleine die Bibel, ne? Wie viel Bibel einfach bei Süßkind vorkommt. Und ich glaube schon, dass die meisten, die Süßkind lesen, egal ob sie jetzt Ahnung von der Bibel haben oder nicht, durchaus bemerken, dass da irgendwie so ein biblischer Kontext ist. Aber mich fasziniert das einfach, mich dann da einzulesen und vielleicht interpretiert man auch manchmal Sachen, die überhaupt nicht so sind. Ne? So der berühmte blaue Vorhang in der Literatur. Warum ist er blau? Ja, weil er halt blau ist, ne? Es hat keinen Grund. Es ist nicht die tiefe Depression der Hauptfigur oder so. Aber wenn man sich Süßkind anguckt, da sind so viele Verweise, da ist nichts, was keiner Intention irgendwie folgt. Ne?
Und aber ich finde es interessant, wie viel Rückbezug auf die Bibel zu finden ist, wenn man genauer hinguckt. Ne?
Klar.
Aber ich finde auch, die Beschäftigung damit ist irgendwie für mich in den letzten Jahren viel interessanter geworden, als es früher war. Zum Beispiel habe ich auch neulich ein Buch gelesen von Herder über die Lieder der Liebe, wo er sich mit dem Hohelied der Liebe beschäftigt. Das war unglaublich schön und ist so losgelöst von allem, was man vielleicht mit Religion verbindet oder vielleicht auch welchen Standpunkt man dazu hat, aber was für Schönheit und Poesie da irgendwie auch drin liegt, das finde ich immer wieder faszinierend und auch total schön und lesenswert.
Ja, ja, oder auch wenn man schaut, ich meine, viele Fantasy-Romane, ne, die haben Figuren in ihren Texten drin, die einfach, wenn man wirklich ganz basal zurückgeht, irgendwie auf so biblische Konstrukte oder Motive oder Figuren zurückgehen. Und das ist einem beim Lesen nicht klar, das hat auch nicht immer eine Bedeutung. Ne, aber trotzdem basiert es halt auf ganz alten Konzepten. Ne? Und ich finde das wahnsinnig spannend, gerade auch zu gucken, wie sich vielleicht verschiedene, nicht nur Epochen, sondern auch Sprachräume und Kulturen gegenseitig beeinflussen. Und das ist so, ich glaube, damit werde ich auch nie wieder aufhören. Das ist irgendwie, das hat sich so gefestigt.
Das hat sich bei mir auch so eingebürgert, dass ich, bevor ich ein Buch lese, zumindest ein bisschen was über den Autoren oder die Autorin recherchiere oder die Zeit, in der das entstanden ist, einfach um das in diesem Kontext dann auch lesen zu können, weil ich glaube auch, egal ob es Sprachstil ist oder eine bestimmte Formulierung, sagt ja auch ganz viel über die Kultur oder die Lebensumstände oder die Situationen aus und kann ganz viel Bedeutung in den Text legen. Und das finde ich immer ganz, ganz spannend und wichtig irgendwie auch, mir das vor Augen zu führen. Das ist ja auch ein, ich sag mal, Problem, das Übersetzer oft haben, ne? Dass sie in eine andere Sprache übersetzen und gar nicht diesen Bedeutungshintergrund hinter manchen Wörtern erfassen können.
Ja, aber das ist ja auch so Übersetzung, das ist ja auch schon wieder so ein ganz eigenes Thema für sich, ne? Also da könnten wir wahrscheinlich auch nochmal 10 Folgen zu aufnehmen. Und wenn ich
kennst du Svetlana Geier? Sagt dir das was?
Ja.
Die hat ja die 5 Elefanten von Dostojewski übersetzt, also die 5 großen Romane von Dostojewski. Und das ist so eine unglaublich faszinierende Person. Die ist inzwischen leider gestorben, aber ich habe eine Dokumentation über die geguckt. Letztens erst wieder. Die heißt auch Die 5 Elefanten, in der ihre Übersetzungstätigkeit einfach dokumentiert wird und wie lange sie an einem Wort feilt und immer wieder nach einer noch besseren Entsprechung sucht, die auch genau das transportiert, was in einem Wort eben liegen kann. Das fand ich ganz beeindruckend. Ja. Große Empfehlung übrigens.
Ich weiß nicht, ich finde es so spannend, mit welchen unterschiedlichen Ansätzen man an Übersetzung herangehen kann. Und deswegen finde ich das auch schon oft schwierig, wenn ich viel über antike Texte in der Literatursprechstunde spreche, zum Beispiel auch Odyssee und so, dann werde ich ganz häufig nach der Übersetzung gefragt, die man am allerbesten lesen sollte. Und das finde ich immer ganz schwer, da was zu entscheiden, ne? Weil es natürlich, man muss natürlich schauen, was mag ich gerne. Jetzt ist natürlich so ein Werk wie die Odyssee, klar, da gibt es zig Übersetzungen, ja. Ne? Dann hast du halt Prosa- oder Versübersetzungen und so ein Kram. Das hast du jetzt bei einem Roman natürlich nicht. Aber ich finde es irgendwie auch schade, dass das oft so hinter dem Autor und dem Buch verschwindet, was da eigentlich für eine Übersetzungsleistung hintersteckt. Und ich versuche das schon, meinen kleinen Beitrag dazu zu leisten, indem ich die Übersetzer immer mitnenne.
Ja.
Name the Translator und so, ne? Aber das ist, glaube ich, auch so ein Thema.
Das mache ich bisher nicht, leider. Aber sollte ich vielleicht.
Ja, aber es ist halt, im Endeffekt muss man sich natürlich auch fragen, wie stark will ich mich damit eigentlich auseinandersetzen? Also interessiert es mich überhaupt, wie die Person dazu gekommen ist, den Text genau so zu übersetzen, wie er ist? Weil ich glaube, selbst wenn es ein einfacher Roman ist und nichts, was sprachlich jetzt hochkomplex ist, dann steckt ja trotzdem wahnsinnig viel Arbeit dahinter, weil es eben um genau das geht, was du gerade gesagt hast, das perfekte Wort zu finden. Und ich muss entscheiden, will ich nah am Text bleiben oder will ich es einfach irgendwie leserfreundlich machen? Und da stecken so viele Einzelentscheidungen irgendwie hinter, die man überhaupt nicht so mitdenkt, ne?
Die ganz viel Einfluss aber am Ende haben,
ja. Und manchmal frage ich mich tatsächlich auch, ob ich ein Buch, das ich schlecht gefunden habe, vielleicht schlecht gefunden habe, weil die Übersetzung nicht gut ist.
Ganz sicher. Sogar, es gibt sogar Bücher, von denen gesagt wird, dass sie in der Übersetzung besser sind.
Ja.
Ja, oder die einfach, sagen wir mal, nicht besser sind, aber in der übersetzten Sprache erfolgreicher werden.
Ja, verrückt, ne? Und eigentlich würde ich oft ganz gerne auch mehr im Original lesen, aber ich beherrsche einfach zu wenig Sprachen.
Ich habe den Traum, irgendwann in meinem Leben genug Russisch zu können, um Puschkin und Tolstoi ja im Original lesen zu können. Ich glaube, das ist ein Wunsch, der mir nicht erfüllt wird, aber...
Ja. Weißt du noch, dass wir am Anfang darüber gesprochen haben, wer weiß, wie lange wir es überhaupt schaffen zu sprechen, und jetzt sitzen wir schon eine Stunde hier.
Eine Stunde.
Über Bücher. Ja.
Ja, ich denke, das reicht dann wohl auch für die erste Folge.
Ja, aber so kann es gehen, ne?
Ja, gut, dann
würde ich sagen,
danke fürs Gespräch.
Das war ein schöner erster Einstieg.
Und wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder.
Auf jeden Fall. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.